Vielleicht hast du eben dir die ganzen Lieder, die Gebete angehört. Und vielleicht sagst du, ich wünsche mir, bei mir wäre es auch so. Aber vielleicht fühlst du dich gar nicht danach. Vielleicht sagst du dir, wo ist Gott in meiner Situation? Läuft nicht alles rosig? Und wenn ich mich so umhöre, dann gibt es so viel Ungerechtigkeit. Wie kann ich das mit Gott, seinem Wort, dem, was wir auch eben gebetet haben, den Zusagen, die wir gelesen haben, vereinbaren? Habakuk hatte genau die gleichen Fragen. Und er hat von Gott eine Antwort bekommen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Habakuk, einer der kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das gerne auf. Habakuk, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Fühlst du dich manchmal auch so? Der Prophet hier beobachtet die Umstände im Land und schreit zum Herrn um Hilfe. Und das dürfen wir hier auch sehen, dass wir dem Herrn unsere Not klagen. Er schreibt vermutlich zur Zeit des Königs Joachim, der am Ende der Zeit war. Und ich habe hier eine Beschreibung mitgebracht, 2. Chronik, Kapitel 36. Dort heißt es, 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Auch von den Geräten des Hauses des Herrn brachte Nebukadnezar einen Teil nach Babel und legte sie in seinen Palast in Babel. Und die übrige Geschichte Joachims und seine Gräueltaten, die er verübt hat, und was sonst über ihn gefunden wurde, siehe, das ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda. Das waren die Umstände, in denen er lebte. Und er beschreibt und sagt, wie lange rufe ich schon? Herr, hilf, Herr, greife ein. Aber ich sehe keine Veränderung. Ich sehe, dass das Ganze nur noch schlimmer wird, die ganze Zeit. Er beschwert sich, dass er so viel Gewalttat zu sehen bekommt. Das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, ist Hamas. Gewalttat. Er sagt, das ist, was ich die ganze Zeit vor meinen Augen sehe und es gibt keine Gerechtigkeit. Hast du dir die Fragen auch schon mal gestellt? Sie sind nicht neu. Und er sagt, die Gottlosen sind in der Überzahl, sie kreisen den Gerechten ein. Selbst vor Gericht gibt es keine Gerechtigkeit. Wie kann der Herr, wie kann Gott so etwas und gerade auch unter seinem Volk, wie kann er das zulassen? Bevor wir zur Antwort kommen, lass uns festhalten, dass Gott lässt die Fragen und Klagen zu und lässt sie sogar aufschreiben. Weil manchmal denken wir, das darf man nicht sagen. Ich darf diese Fragen nicht haben. Ich darf nicht sagen, ich verstehe das nicht. Herr, was machst du? Gott schämt sich nicht. Er sagt, okay, Habakuk, schreib mal auf die Fragen, die du gerade hast. Weil ich habe eine Antwort für dich. Und ich möchte, dass du zuhörst und ich möchte, dass du es aufschreibst, damit 2600 Jahre später Menschen im 21. Jahrhundert in Deutschland das lesen können und hören können. Hier ist, was Gott zu Unrecht, das auf dieser Welt geschieht, zu sagen hat. Und wir kommen zu seiner Antwort. Angefangen in Vers 5. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie, von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. ist man so weit. So, als erstes noch tun wollen, ist, wir höre auf Gottes Antwort. Gott hat die Situation nicht übersehen und er versichert uns, dass er sich darum kümmert. Doch nicht so, wie sie es erwarten würden. Und so befiehlt er hier viermal in Vers 5, schaut, stutzt, wundert euch, staunt. Ich wirke ein Werk in euren Tagen und das ist nicht, womit ihr gerechnet habt. Weil er gesagt hat, ich sehe all dieses Unrecht, was unter uns geschieht, was in Israel von Israeliten passiert. Ich sehe, was dort geschieht und er hat sich darüber beschwert und er sagt, ja, ich habe schon einen Plan. Ich gebrauche die Chaldeer oder Babylonier. Sie sind auf dem Weg, um Gericht zu üben. Und er tut das, obwohl er weiß, wie sündhaft die sind. Und er beschreibt das und sagte, diese grimmige und ungestüme Nation, die alles einfach einnimmt, sich Sachen für sich in Anspruch nimmt, die ihnen gar nicht gehören. Sie werden dann in Vers 8 beschrieben wie Raubtiere, wie Wölfe und wie Leoparden, die sich auf ihre Opfer stürzen. Und das ist die Beschreibung, die Gott selber über die Babylonier bringt. Und ihre Absicht ist auch nicht, ich will Gottes Willen tun, sondern ich will einfach für mich haben, ich will für mich konsumieren. Da ist gar kein Gedanke an Gott dran. Man könnte auch militärische Gründe für den Erfolg nennen, aber Gott sagt, ich gebrauche diese Umstände. Vers 6 habe ich gelesen, siehe, ich lasse die Chaldeer erstehen. Ich gebrauche sie für meine Zwecke. Das sieht zwar nach dem Recht des Stärkeren aus, aber es ist das nur das, was der Herr zulässt. Wie hilft uns das? Der Herr kennt deine Not und er hat einen Plan. Das dürfen wir wissen, weil er das hier beschreibt. Ja? Und er stellt ja die Frage und sagt, okay, Gott, was hast du hier vor? Und Gott sagt, ich habe einen Plan mit euch. Aber ich werde dieses tun und ich werde die für eine gewisse Zeit gebrauchen. Und Gott beschreibt das hier. Das heißt, es war Teil seines Planes. Und wir dürfen wissen, auch in deiner Situation, Gott kennt die Umstände. Und er kennt nicht nur die äußeren Umstände, er kennt die inneren Umstände. Er kennt die komplette Vergangenheit. Er kennt die Auswirkungen auch von dem, was andere entschieden haben. Und er kennt, wie es uns damit geht. Aber er gibt diese Zusage, dass es nicht zu viel sein wird. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Er sagt, alles, was passiert in deinem Leben, jede Krankheit, jeder finanzielle Verlust, jeder Todesfall, alles, was passiert, alle schwierigen Umstände, kannst du ertragen. Sagst, nee, du kennst nicht meine Situation. Unmöglich, das geht nicht. Können wir ertragen mit Gottes Hilfe? Sagt, es kommt keine Situation, wo seine Kraft und seine Gnade nicht genug wäre, um dich hindurchzutragen. Er hat nicht versprochen, dass die Situationen nicht kommen und er hat nicht versprochen, dass sie leicht sind. Aber er hat versprochen und er hat den Juden hier in Israel versprochen, als die Babylonier kamen, zu sagen, das Gericht wird kommen, aber ich bin trotzdem bei euch. Ja, das Unrecht geschieht, aber Unrecht ist kein Argument gegen Gott, sondern eine Bestätigung von Gottes Wort. Denn es bestätigt das, was Gott gesagt hat. Okay? Lass uns da einen Moment drüber nachdenken. Dankeschön, suchen das nochmal. Wie bestätigt Gottes Wort das ganze Unrecht? Es bestätigt das in dem Sinne, dass Gott eine Erklärung dafür gibt, wie dieses Unrecht in die Welt gekommen ist. Weil was wir meistens in der Welt hören, ist zu sagen, das ist alles irgendwie durch Zufall entstanden und die Menschen sind grundsätzlich gut und entwickeln sich immer besser. und ich schaue mir die Welt an und sage, welche Welt guckst du dir an? Gottes Wort sagt, Gott hat eine perfekte Welt geschaffen. Die ist absolut gut. Aber Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und der Mensch hat sich entschieden, Gottes Gebote zu ignorieren. Und so kam Sünde und Tod in die Welt. Es bestätigt, das Unrecht bestätigt das, was Gott die ganze Geschichte hindurch schildert. Und deswegen können wir ihm auch vertrauen, dass er auch hier einen Plan hat und dass er weiß, worauf das hinausläuft. Und Gottes Wort liefert uns eine Erklärung für das Leid. Nämlich, der Grund für das Leid in der Welt ist der Ungehorsam gegen Gott. Was möchte Gott von uns? Nun, Jesus hat es zusammengefasst und sagt, was Gott von uns möchte, primär ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Wenn wir das wirklich tun würden, wir hätten keine Kriege mehr. Wir hätten keine Scheidung mehr. Wir hätten keine Familienstreitigkeiten mehr. Wenn wir das wirklich praktizieren würden. Also das Problem ist nicht, wie kann Gott das zulassen? Er kann das zulassen, weil er uns zulässt. Ohne Menschen wäre keine Sünde in der Welt. Dann hätten wir das Problem nicht. Aber Gott sagt, ich habe euch trotzdem geschaffen und ich habe euch lieb und ich werde mein Ziel erreichen und ich werde euch verändern, aber ich wirke an euch. Nun, Habakuk war mit der Antwort nicht so ganz zufrieden. Denn diese Erklärung löst das Problem ja noch nicht. Ja, der Mensch ist schuldig, aber was tut jetzt Gott dagegen? Was tut er mit den Umständen? Also, Vers 12 antwortet Gott wieder. Habakuk nach. Vers 12. Bist du nicht von alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und fällst zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Und dann beschreibt er, dass wie die Babylonier quasi wie diese Fische sind, die Fischer sind und die ganzen Fische in Netzen einsammeln. Kapitel 2, Vers 1. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was Gott mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Also nochmal sehr ähnlich zu dem ersten, stelle Gott deine Fragen. Er fragt nach, denn was Gott jetzt angekündigt hat, zu sagen, ja, ich weiß, da ist Unrecht und ich kümmere mich drum, die Babylonier werden kommen und die machen es nur noch schlimmer. Das passte nicht in sein Gottesbild und er fragt nach und sagt, Gott, ich habe doch gelesen, ich weiß doch, du bist heilig. Wie kannst du dir dann einfach anschauen, was an Ungerechtigkeit hier auf der Welt passiert? Und er fordert eine Antwort. Wir haben das eben in Vers 1 von Kapitel 2 gelesen. Er sagte, ich stelle mich hier jetzt hin und ich warte darauf, dass du eine Antwort gibst. Habakuk hat keine Probleme, die eigene Schuld anzuerkennen. Aber er sagte, ich habe doch gesagt, ja, wir haben hier ein Problem in Israel und da ist Ungerechtigkeit. Aber die Babylonier, die sind doch noch schlimmer als wir. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass die Babylonier auch noch ihren Göttern dafür die Ehre geben. Das ist, was er dann sagte. Sie fangen uns in Netzen und sie loben dann die Netze, für welche gute Arbeit sie geleistet haben und tun das als ihre Götter da. Darf man Gott so herausfordern? Und wieder, Gott hat das für uns aufschreiben lassen und er gibt weiter Antwort. Also noch einmal, ähnlich wie beim ersten, wir dürfen mit unseren Fragen und Klagen zu Gott kommen. Wir sollen aber auch, wie Habakuk, auf seine Antwort hören. Weil unser Problem ist ganz häufig, und das Problem in der Gesellschaft ist ganz häufig, wir sagen, wie kann Gott das zulassen? Und ich bin gar nicht mehr bereit, auf eine Antwort zu hören. Ich mache das als Vorwurf. Gott, wie kannst du? Aber ich höre nicht, was er antwortet. Habakuk sagt, okay, Gott, ich habe dir gesagt, was auf meinem Herzen ist. Und Gott lässt es aufschreiben, zu sagen, wir dürfen Gott unsere Fragen stellen, sagen, wie es uns geht. Aber dann sollen wir auch wie Habakuk still sein und hören, was Gott antwortet. Kapitel 2, Vers 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich, auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit, und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen, er, der sein Schlund weit aufsperrt wie der Scheol und wie der Tod, isst und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Wozu der Herr hier in seiner Antwort auffordert, ist, warte auf Gottes Gericht. Der Herr verkündigt seine Antwort, denn er hat nichts zu verstecken. Und er sagt hier, schreibe das auf, so deutlich, damit man es geläufig lesen kann. Also das war vielleicht die erste Werbeanzeige. Also, er schreibt das groß auf, damit Leute, wenn sie vorbeilaufen, das noch sehen und lesen können, was ich hier auf diese Frage, die vermutlich die meistgestellte Frage von Ungläubigen ist, was seine Antwort ist. Und er sagt, er hat einen Termin für das Urteil festgelegt. Es gilt für eine festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und sie lügt nicht. Das wird auch im Neuen Testament wiederholt. In Apostelgeschichte 17, da heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Ich habe eine Zeit festgesetzt und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und es wird eine festgesetzte Zeit geben. Er hat sie uns nicht verraten, wann das ist. Aber Gott weiß es. Und wir können einem Richter keinen Vorwurf machen, dass es ungerecht ist, bevor das Urteil nicht gesprochen ist. Ja? In Deutschland ist es verboten, eine Präventivstrafe durchzuführen. Also zu sagen, naja, also zu einem Schüler zu sagen, ich weiß, du wirst sowieso eine schlechte Klausur schreiben, also ich bestrafe dich schon vor der Klausur, vor der Probe, für die schlechte Probe, die du vermutlich schreiben wirst. Ja? Oder ein Arbeitgeber sagt, ich kündige dich, weil ich mir sicher bin, irgendwann in ein paar Jahren wirst du was klauen und deswegen kündige ich dich jetzt, bevor du je geklaut hast. Das kannst du nicht machen. Und ein gerechter Richter kann das nicht machen. Und Gott ist der gerechte Richter. Er straft nicht vorab. Er sagte, der Tag des Gerichtes wird kommen. Das ist eine festgelegte Zeit. Aber noch ist nicht diese Zeit. Und er betont das hier in Vers 3, dass es für die festgelegte Zeit gilt. Und er sagt dann, sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Es ist ganz sicher, es wird geschehen. Und es kommt garantiert. Das ist hier auch, wenn man es im Urtext nachliest, so stark betont, wie man es nur irgend betonen kann, zu sagen, dies ist Gottes Zusage. Und er sagte, wenn sie sich verzögert oder du den Eindruck hast, wann passiert denn endlich was? Warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Also er wusste und sagen, ja, wir werden manchmal denken, wie lange noch? Das dauert mir zu lange. Und er sagt, warte darauf, es wird kommen zu seiner Zeit. Auch Petrus schreibt das im 2. Petrusbrief, der sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Warum habe ich noch nicht das Gericht gebracht? Weil er möchte, dass Menschen noch umkehren, dass sie einsehen, dass sie sich schuldig gemacht haben, dass sie umkehren zu Gott und dass sie Vergebung erhalten können. Und so lenkt er unsere Aufmerksamkeit in Vers 4 auf das, was er sagen möchte. Er sagt hier, siehe, schau mal her, was ich dir sagen möchte. Hier ist etwas Wichtiges, was ich betonen möchte. Und dann macht er einen Kontrast. Für den, der verdiente Strafe, für den, der nicht aufrichtig ist, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist Gottes Verheißung bei allem Unrecht. Gott wird kommen und für Gerechtigkeit sorgen. In Hebräer 10, Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und dann zitiert er Habakkuk 2, 4, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gerechte vertraut darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt und lebt danach. Und diese Gerechtigkeit, die vor Gott zielt, ist eine absolute Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Es ist keine vergleichende Gerechtigkeit. Häufig, wenn die das schauen, und das ist, was Habakkuk hier auch gemacht hat, er sagte, was wir werden jetzt bestraft und du benutzt die Babylonier, das ist doch ungerecht. Die sind doch noch schlimmer als wir. Das ist eine vergleichende Gerechtigkeit. Er hat vorher gesagt, wir haben Probleme, wir haben Unrecht getan, aber wir sind doch nicht so schlimm wie die. Und er sagt hier, das ist, was wir Menschen immer gerne machen. So schlimm bin ich doch jetzt auch wieder nicht. Ich kann an andere denken, die machen ganz andere Sachen, die sind viel schlimmer als ich. Und Gott sagt, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht um eine vergleichende Gerechtigkeit, sondern es geht um eine absolute Gerechtigkeit. Und dann sagt er, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn kein Mensch erreicht den Maßstab von Gottes Gerechtigkeit von eigenen Taten. Die Bibel sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der absolut heilig gelebt hat. Auch unter uns nicht. Ich nicht, du auch nicht. Aber wie kann der Gerechte dann aus Glauben leben? Weil er dem Herrn vertraut, dass der eine Lösung hat. Nicht, dass es meine Gerechtigkeit ist, sondern dass Gott uns eine Gerechtigkeit gibt. Und das ist auch, was das Neue Testament lehrt. In Galater 3 wird es noch einmal aufgegriffen, das gleiche Zitat ganz unten, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier ist der Zusammenhang. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit darstellen wollen, wenn wir gerecht sein wollen vor Gott, dann müssen wir alles tun, was in seinem Wort geschrieben ist. Wir müssen vom dem Moment unserer Geburt bis zum Moment unseres Todes Gott immer von ganzem Herzen lieben und immer unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir dürfen nie etwas reden, was nicht zur Erbauung der Zuhörenden dient. Wir dürfen nie etwas begehren, was uns nicht gehört. Das wäre eigene Gerechtigkeit. Und deswegen sagt er, da wird keiner dadurch gerechtfertigt. Was ist dann Gottes Lösung für das Unrecht? Gottes Lösung für das Problem des Unrechts ist Gericht oder Gnade. Er hat gesagt, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Gerecht wäre zu sagen, alle sind schuldig, alle werden verurteilt. Das ist gerecht. Jeder bekommt die Strafe. Aber er hat ja auch gesagt, aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber ich habe doch gerade gesagt, es gibt keinen Gerechten. Aber es gibt welche, die glauben. Und deswegen Gericht oder Gnade. Wie ist das dann gerecht? Es ist dadurch gerecht, dass es einen Gerechten gab. Dass Gott, wir haben davon vorhin schon gesungen, seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der den kompletten Maßstab Gottes von dem Moment seiner Geburt bis zum Moment seines Todes komplett erfüllt hat. Weil Gott Mensch geworden ist. Er hat das vollkommene Leben gelebt. Aber er ist gestorben. Warum ist das so wichtig? Die Bibel sagt von Anfang an, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder im Garten Eden, wenn ihr von der Frucht essen werdet, dann werdet ihr sterben. Das ist also der Tod. Das ist die Strafe, die gerechte Strafe für unsere Schuld. Und Gott sagt, okay, entweder ihr bekommt das, ihr bekommt eure Strafe, dann bin ich gerecht. Aber ich will das nicht. Ich will euch nicht töten. Ich will euch nicht bestrafen. Hier ist der Ausweg, wie ich gerecht sein kann und trotzdem gnädig. Ich sende meinen Sohn, Jesus Christus. Er wird diese Strafe auf sich nehmen. Er, der es nicht verdient hat. Er stirbt an unserer Stadt, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Schuld hat. Weil Gott sagen kann, ich habe bestraft, aber ich habe meinen Sohn, Jesus Christus, bestraft. Damit wer dieses annimmt und einsieht, ich habe mich schuldig gemacht, ich hätte derjenige sein sollen, der stirbt. Aber Christus ist für mich gestorben und jetzt kann Gott vergeben. Deswegen, der Gerechte lebt aus Glauben. Der Gerechte lebt nicht automatisch, weil Christus gestorben ist, sondern er lebt in dem Glauben, in dem persönlichen Vertrauen zu sagen, das war nicht nur einfach ein historisches Ereignis, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern ich setze mein Vertrauen für meine Gerechtigkeit nicht in meine Werke, nicht in meine Leistung, nicht, dass ich besser bin als der Nachbar neben mir oder über mir oder unter mir, sondern ich setze mein Vertrauen darauf, dass Christus für meine Schuld bezahlt hat und dass Gott gesagt hat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht, weil ich gerecht bin, aber weil Gott versprochen hat, mir Christi Gerechtigkeit anzurechnen und ich vertraue auf ihn. Und das sehen wir im Rest des Kapitels, wo er dann zeigt, dass die Babylonier werden mit ihrer Ungerechtigkeit nicht durchkommen. Ich werde jetzt nicht all das lesen, aber Vers 6 als Beispiel. Werden nicht diese alle über ihn ein Spottlied anheben, wobei sie mit Rätselfragen auf ihn anspielen und man wird sagen, wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Wie lange noch? Und der Pfandschuld auf sich lädt. Ja? Und es sind die ganzen Warnungen zu sagen, hey, die Babylonier mit all ihrer Ungerechtigkeit, sie werden gerichtet werden. Das Urteil über sie wird kommen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Gott kündigt an, dass die, welche sich irdische Reichtümer sammeln, selber ausgebeutet werden. Und das, was sie an Unrecht getan haben, wird auf sie zurückkommen. Das sehen wir in den Versen 6 bis 13. Dann Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Ja, heutzutage, wir können auf die Meere schauen und wir sehen, die bedecken einen Großteil der Erde. Und er sagt, eines Tages wird die Herrlichkeit Gottes so offensichtlich sein, wie die Meere offensichtlich sind. Wir werden es sehen können, zu sagen, schau mal, das, was Gott verheißen hat, das hat sich erfüllt. Jetzt ist Gerechtigkeit eingekehrt. Und ich darf das sehen und ich darf das erleben, nicht weil ich so gut war, sondern weil ich Gottes Gnade empfangen habe. Der Gerechte wird und er wird ausschließlich aus Glauben leben. Und dann beschreibt er nochmal weiter, Warnung, Wehe kommt hier wiederholt vor, auch die, die anderen Unrecht getan haben, auch ihnen wird das angetan werden. Wir dürfen also auch wissen, keiner kommt mit seiner Sünde durch. Und das ist gut zu wissen. Vielleicht hast du großes Unrecht empfangen. Wurde dir Unrecht angetan. Oder vielleicht kennst du Menschen, denen Unrecht widerfahren ist. Und wir dürfen hier von Habakuk lernen zu sagen, er hat das gesehen. Und er weiß, was in Israel an Unrecht geschehen ist. Und er weiß auch, was die Babylonier tun werden. Er sagte, ich werde es richten und sie kommen nicht damit durch. Vielleicht jetzt ja und vielleicht wird das in der Erdenzeit nie gerichtet. Aber sie werden vor Gott stehen. Und entweder sie werden für ihre Schuld bestraft oder Christus wurde für ihre Schuld schon bestraft. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und er schützen auch keine Götzen. Verse 18 und 19 beschreibt er, wie die Babylonier ihre ganzen Götzen haben. Und er sagte, was soll das denn helfen? Lauter Figuren, die nichts verändern können. Und wir sagen, naja, das betrifft uns nicht. Das stimmt, vielleicht nicht irgendwelche Figuren. Aber wie viele Leute setzen ihr Vertrauen, mir wird schon nichts passieren, in eigene Leistung, in Dinge, in Ablenkung, in Unterhaltung und hoffen, mir wird nichts passieren, wenn ich nicht drauf schaue. Ja. Aber das funktioniert nicht. Okay. Das ist so wie jemand, der spazieren geht und sagt, ich werde nicht hinfallen, wenn ich nicht auf den Weg gucke. Und was ist das denn für eine Logik? Dann sehe ich die Löcher nicht, die da sind. Ja. Und viele denken aber, ja, wenn ich nicht an Gott denke, dann ist er nicht mehr da. Das ist so wie so ein kleines Kind, das sagt, ich mache die Augen zu und keiner sieht mich. Doch wir sehen dich, nur du siehst uns nicht, weil du die Augen zugemacht hast. Aber so leben ganz, ganz viele Menschen und sagen, ich kann Gott nicht sehen. Stimmt. Wir sehen ihn nicht mit unseren Augen, aber er hat so viele Zeichen gegeben, so viel Offenbarung gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns die Schöpfung gegeben, er hat uns gemacht und du bist kein Zufallsprodukt. Und Gott möchte, dass wir es erkennen. Und Gott schildert das hier und sagt dann in Vers 20, der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze Erde. Nun, dieses Schweige vor ihm, ganze Erde, ist nicht ein Befehl, halt die Klappe und setz dich hin. Okay? Er hat ihm gerade all die Fragen erlaubt. Er hat gesagt, okay, sind die Fragen, die du gestellt hast. Das ist, was du nicht verstehen konntest. Du darfst sie stellen, ich gebe dir Antworten. Aber erkenne dann auch, dass du zur Ruhe kommen kannst, denn Gott ist auf dem Thron. Das ist nicht eine Erklärung für jede persönliche Not, das weiß ich. Aber es hat Habakuk zur Ruhe gebracht und es darf uns zur Ruhe bringen. Sagen, ich kann nicht alles erklären. Und ich weiß nicht, was politisch, gesellschaftlich, persönlich alles noch passiert. Aber ich weiß, Gott ist auf dem Thron. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber meine Hoffnung ist nicht so sehr in Gottes Gerechtigkeit. Meine Hoffnung ist in seine Gnade. Weil wenn es in die Gerechtigkeit wäre, dann wäre ich unter den Verurteilten. Aber weil er auch gnädig ist und das anbietet, haben wir eine Hoffnung. Er sagt, wer dem vertraut, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der kann dann akzeptieren, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganz Erde. Sagen, Gott, ich habe dein Wort gehört und ich vertraue darauf, ich bin still vor dir. Nun, damit hätte Habakuk schließen können, tut er aber nicht. Es gibt noch Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 1. Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionot. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Letzte Aufforderung. Vertraue dem Herrn, auch in schweren Zeiten. Gott hatte zuletzt gesprochen und gesagt, okay, ich bin auf dem Thron, schweige, Erde, erkenne an, ich habe euch gesagt, ich habe die Kontrolle, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und hier reagiert Habakuk jetzt auf die Botschaft mit einem Psalm, mit einem Loblied. Und auch wenn die Antwort von Gott nicht die ist, die er sich erhofft hatte, bittet er jetzt und sagt, Herr, tue, was du angekündigt hast. Erfülle dein Werk. Ich habe nur noch eine Bitte. Was war die? Im Zorn gedenke des Erbarmens. In dem gerechten Zorn, den du hast, auf all die Schuld, die wir als Menschen auf uns geladen haben, gedenke deines Erbarmens. Gedenke daran, dass du auch ein barmherziger und gnädiger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Gedenke an deine Verheißung, die du gegeben hast, dass es auch eine Hoffnung für uns gibt. Er erinnert sich daran, wie der Herr dann auch in der Vergangenheit eingegriffen hat. Und das ist dann der Großteil dieses dritten Kapitels dieses Psalms, wo er poetisch beschreibt, wie Gott in der Vergangenheit auch an Nationen gewirkt hat. Und du kannst dir das in Ruhe durchlesen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du das im Nachhinein stellen. Ich kann das gerne versuchen zu erklären. Es ist ein bisschen kompliziert, weil es sehr poetisch ist. Aber das ist, was er dort beschreibt. Aber er sagt dann in Vers 16, nachdem er dieses beschrieben hat: Ich vernahm es, da erbebte mein Leib. Bei dem Schall erzitterten meine Lippen. Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Er will jetzt darauf warten. Gott, du hast angekündigt, was du tun wirst. Ich vertraue dir und ich warte auf dein Wirken. Die Botschaft hat Habakuk überwältigt und er hat sich Gottes Plan untergeordnet. Er hat gesagt, ich zittere vor dem, was alles noch kommt. Aber, Herr, du hast es angekündigt, du hast die Kontrolle, du weißt, was du tust, du kennst meine Umstände, du kennst unsere Umstände als Volk, du weißt, wen du gebrauchst, du weißt, wie sie sind, du hast sie beschrieben und ich will dir vertrauen. Und dann beschreibt er weiter, Vers 17, der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag, der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Er beschreibt hier, wie die Wirtschaft und Versorgung des Landes völlig am Boden liegt. Also das, was er hier hat, der Ölbaum und die Terrassengärten und so weiter, das waren deren Landwirtschaft. Er sagt, das ist alles völlig am Boden. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Herrn, über den Gott meines Heils. Was er hier also tut, ist, die Umstände haben sich nicht geändert, aber seine Stimmung hat sich geändert, weil er auf den Herrn und seine Rettung geschaut hat. Und dieses Wort, was er hier sagt, ich aber vertraue auf den Gott meines Heils, das Wort für Heil oder Rettung, ist das Wort Jeschua. Ich aber. Die Umstände haben sich nicht geändert. Die Babylonier greifen immer noch an. Die Ungerechtigkeit ist immer noch im Land. Aber ich vertraue auf meinen Jeschua. Ich vertraue auf das Heil, das Gott verheißen hat. Und ich vertraue darauf, er kommt. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und er ist unser Ausweg, damit ich nicht unter dem Gericht, sondern unter der Gnade lande. Das ist, was er sagt. Er sagt, wenn wir Gottes Botschaft hören, das heißt nicht immer, dass sich sofort alles zum Besseren wendet. Das heißt nicht, dass alle Probleme weg sind, aber das heißt, dass ich in den Problemen nicht alleine bin, sondern Gott ist da und ich kann ihm vertrauen. Er sagt, der Herr ist meine Kraft und er macht meine Füße den Hirschen gleich. Egal, was deine Umstände sind, Gott will dir Kraft und Zuversicht geben. Und was er vermutlich damit meint und sagt, er macht meine Füße den Hirschen gleich, hat vermutlich auf die Tiere in der jüdischen Wildnis geschaut, die dann an den ganzen Klippen wie dieser Steinbock herumgehen und sagt, Herr, diese ganze Umgebung, in der ich gerade rumkletter, in der ich gerade lebe, die ist sehr steinig, die ist sehr uneben, die sieht gefährlich aus. Da sind lauter Klippen. Aber du führst mich zu frischen Wassern. Und du stellst meine Füße auf festen Boden, dass ich nicht wanke. Dass du mich hältst, dass du mich trägst, dass du mir hilfst. Du änderst nicht die Felsen, du änderst meine Füße. Ganz oft ändert Gott nicht die Umstände, er ändert uns. Das ist, was er mit Habakuk gemacht hat. Er schreibt dieses Buch und er fängt an, dem Herrn zu klagen, sagen, Gott, wo bist du? So viel Unrecht, ich schaue mich um. Gott, was machst du? Wo bist du? Und zum Schluss sagt er, ich habe gehört deinen Plan. Es ist immer noch genauso. Und die Babylonier werden kommen. Aber jetzt weiß ich, du weißt meine Umstände und du hast einen Ausweg. Und ich bin still und vertraue auf dich und ich lobe dich. In Psalm 46 heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Auch für dich. Nimmst du es in Anspruch? Oder bleibst du in den ersten vier Versen stecken und sagst, Gott, wo? Gott, ich verstehe das nicht. Gott, aber ich höre nicht auf deine Antwort. Oder sind wir still? Erinnern uns, Gott hat einen Plan. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Bei den anderen, was auch immer sie alles getan haben, und das stimmt, ich kenne nicht alle Details, was dir widerfahren ist, aber Gott kennt sie. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und aus der bitteren Klage wird ein freudiges Lob und eine Hoffnung für Generationen, wenn wir Gottes Plan verstehen und vertrauen. Wenn wir wissen dürfen, Gott, du siehst alles, du siehst die Umstände, du weißt meine Situation. Und ich kann dir vertrauen. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen, aber du bist auch der Gott meines Jeschua. Du bist mein Heil, meine Rettung. Du bist bei mir. Du stellst meine Füße auf festen Boden. Die Umstände mögen sich nicht ändern, aber du bist bei mir. Und mit dir werde ich feststehen. Und mit dir werde ich in der Ewigkeit sein und dich loben und dich preisen. Das ist, was Habakuk getan hat. Und das ist, was du tun kannst.